Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar. Mein Name ist Simone Markt. Ich bin Projektmanagerin bei Munich Aerospace und begleite euch als Host durch diesen Podcast. Heute geht es um Sicherheit im Weltall. Satelliten ermöglichen uns Kommunikation, Navigation, Wettervorhersagen und helfen beim Umweltschutz. Doch im Orbit tummeln sich nicht nur nützliche Systeme, sondern auch jede Menge Weltraumschrott. Wie wird der Verkehrsraum dort oben überwacht? Und wie kann eine Kollision verhindert werden? Darüber spreche ich heute mit Tillmann Packheiser, Chief of Staff bei Okapi Orbits. Gemeinsam schauen wir, wie moderne Software hilft, riskante Situationen im All zu erkennen und was passiert, wenn ein Satellit das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Tillmann, sehr schön, dass du da bist.
Hi Simone, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir treffen uns hier heute am Rande des Munich Space Summits, einer großen Space-Konferenz hier in München. Und freut mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben, dieses Gespräch zu führen.
Ja, ich bin super gespannt auf deine Fragen und auch deinem Publikum zu erläutern, was wir eigentlich machen als Unternehmen und einzusteigen in Weltraumverkehrsmanagement.
Ja, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Du arbeitest bei Okapi Orbits und auf eurer Website steht, dass ihr Space Traffic Management Solutions anbietet. Also Lösungen, um den Weltraumverkehr zu regeln. Aber was genau ist es überhaupt? Space Traffic, Weltraumverkehr, was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, sehr, sehr vereinfacht kann man das mit der Flugsicherung in der Luftfahrt vergleichen, wo wir uns anschauen, was eigentlich im Weltraum passiert, welche Satelliten in welchen Höhen herumfliegen, aber auch eben Weltraumschrott. Und für unsere Kunden, meistens Satellitenbetreiber, dann eben auch Warnung erstellen, dass es eben möglicherweise zu Kollisionen kommen könnte. Und falls diese eben dann wirklich stattfinden sollten, auch Ausweichmanöver berechnen, damit diese dann durchgeführt werden können und die Satelliten weiter sicher betrieben werden können.
Ihr schreibt auf eurer Website, dass eine der kritischsten Phasen überhaupt für so einen Satelliten der Launch und die sogenannte Early Orbit Phase ist. Also das ist quasi der Moment, in dem der Satellit von der Rakete ausgesetzt wird und dann seine Umlaufbahn einnimmt. Wieso ist diese Phase so besonders kritisch?
Genau, das Kritische ist eigentlich, dass nachdem der Satellit aus der Rakete ausgesetzt wurde, meistens mit vielen anderen Satelliten, weil es einfach auch günstiger ist, natürlich mit mehreren Satelliten auf eine Rakete zu starten, dieser Satellit geortet werden muss in einer bestimmten Zeit, weil sonst die Batterie des Satelliten zum Beispiel leer ist und die Solarpaneele nicht ausgefahren werden können und entsprechend auch der Satellit nicht geortet werden kann und so gesehen die ganze Mission dann ein Fehlschlag sein könnte. Und da kommen wir ins Spiel, wo wir den Raketenstart beobachten und den Satelliten aus dieser Batch, nennt man das, dieser Sammlung an verschiedenen Satelliten, die ausgesetzt werden, identifizieren können, um dann so eine erste Umlaufbahn berechnen zu können und in die normale Operation überleiten zu können, sodass dann die Mission anfängt, der Satellit zum Beispiel die Erde beobachten kann oder Funkverbindung aufbaut zur Bodenstation.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Satelliten sind ungefähr in einem Batch, hast du es gerade genannt? Also werden da so auf einen Schlag quasi freigesetzt? Gibt es da eine grobe Zahl?
Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was man auch für Satelliten starten möchte. Wenn es in die erdnahen Umlaufbahnen geht, also so bis 2000 Kilometern Höhe, wo auch die meisten Satelliten betrieben werden, bei SpaceX oder Starlink, die Satellitenkonstellation von Elon Musk, da sind es dann so 60 Satelliten auf einmal, die ausgesetzt werden. Wenn es natürlich größere Satelliten gibt, dann ist der Platz in der Rakete auch begrenzt. Dann können es auch wenige Dutzend sein oder möglicherweise auch eine Handvoll.
Okay, also sehr unterschiedlich.
Genau.
Angenommen, ich habe jetzt so einen Satelliten im Weltall, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einiges an Geld in die Hand genommen, um den da hoch zu befördern. Und jetzt will ich, dass der sicher auf seiner Umlaufbahn unterwegs ist. Welche Gefahren, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht erklärst du es nochmal genauer. Welche Gefahren gibt es für einen Satelliten dann, wenn er auf der Umlaufbahn angekommen ist?
Das sind primär Gefahren mit Bezug auf Kollisionen zu anderen aktiven Satelliten, vor allen Dingen auch Weltraumschrott. Was wir machen ist, wir schauen uns eben an, was passiert im Weltraum. Wir haben einen eigenen Datenkatalog und können dadurch bis zu 7 Tage im Voraus unseren Kundensatellitenbetreibern auch sagen, hey, hier gibt es möglicherweise ein Risiko, ihr sollt wahrscheinlich ausweichen oder auch, was noch besser ist, es gibt zwar ein Risiko, aber das ist so gering, ihr könnt so weiterfliegen wie bisher und müsst eure Mission nicht unterbrechen.
Da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Weltraumschrott, also man kann sich irgendwie so was drunter vorstellen, aber vielleicht erklärst du den Begriff mal noch kurz. Also was versteht man unter Weltraumschrott und wo kommt der her?
Genau, Weltraumschrott, das ist einmal aller menschengemachter Müll, einfach gesagt, durch die Raumfahrt. Das kann ein Satellit sein, der einfach nicht mehr funktioniert. Also von außen gesehen so aussieht wie ein funktionierender, aber nicht mehr manövrieren kann. Das ist auch Weltraumschrott. Aber was sich die meisten wahrscheinlich darunter vorstellen, sind Trümmerteile. Das heißt, wenn 2 Satelliten zusammenstoßen, natürlich Fragmente entstehen und das im schlimmsten Fall auch zu einer Kettenreaktion führen kann. Und da schauen wir eben, dass eben aktive Satelliten, möglicherweise eben aktiven Satelliten anderen ausweichen können, aber eben auch Weltraumschrott. Und Weltraumschrott, da gibt es deutlich mehr von als aktive Satelliten.
Das sind ja zum Teil wahrscheinlich auch wirklich winzige Teile, oder? Woher wisst ihr, wo Weltraumschrott unterwegs ist und auch in welche Richtung der gerade fliegt? Wie könnt ihr das berechnen oder vorhersagen?
Ja, es ist eine super spannende Frage, weil wir auf der einen Seite Weltraumschrott haben, der katalogisiert ist, wo man eigentlich zu jeder Zeit weiß, wo sich dieser Schrott befindet und man dem auch gut ausweichen kann. Aber das wirkliche Problem sind kleinere Teile unter 10 Zentimetern Größe, denen man nicht wirklich ausweichen kann, weil man nicht zu jeder Zeit weiß, wo die eigentlich liegen, weil zum Beispiel die Teleskope oder Radare nicht genau genug sind, um eben die ganze Weltraumumgebung abdecken zu können. Und das ist natürlich auch ein Problem für die nächsten Jahre, was gelöst werden muss.
Das heißt, das wäre dann so ein gewisses Restrisiko, das bleibt, so diese sehr kleinen Stücke im Weltraumschrott, weil die einfach schwer vorherzusehen sind.
Genau, also um auch ein paar Zahlen zu nennen, Satelliten, da gibt es aktuell so 15.000, im Januar waren es jetzt, es kommen ja stetig neue hinzu. Wenn wir uns jetzt die Teile anschauen, die größer als 1 Zentimeter sind, dann sprechen wir schon von 1 Million und über 1 Millimeter groß sind das 130 Millionen. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Natürlich ist ein Millimeter großes Fragment nicht so schlimm, wenn es da eine Kollision gibt, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass Solarpaneele kaputt gehen oder nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Und das ist weiterhin ein Problem.
Du hast schon gesagt, dass neben dem Weltraumschrott eben auch die Gefahr besteht, dass 2 aktive Satelliten zusammenstoßen. Kannst du erklären, möglichst simpel und für Laien verständlich, wie da das Vorgehen ist, also wie eure Software diese möglichen Kollisionen berechnet?
Das funktioniert folgendermaßen, dass wir, wie anfangs schon gesagt, sehr genau Vorstellungen davon haben und unseren Katalog nutzen, um zu verstehen, wo sich gerade Satelliten befinden. Möglicherweise sind auch 2 aktive Satelliten auf Kollisionskurs. Und wenn wir eben so eine Überschneidung identifizieren, dann schauen wir, ob dieser andere aktive Satellit oder das Unternehmen dazu auch unser Kunde ist. Und idealerweise ist es so, dass dieser Prozess automatisch abläuft. Das heißt, wir berechnen Ausweichmanöver. Wir sagen dem einen Satellit, okay, hier muss manövriert werden. Der andere Satellit muss sich gar nicht bewegen. Und beide Satellitenmissionen können nach wie vor durchgeführt werden wie geplant. Bei einzelnen Satelliten kann man das vielleicht auch manuell machen mit unserer Software. Aber das eigentlich Interessante ist, das zu automatisieren, Regeln zu hinterlegen. Das heißt, gerade Starlink-Satelliten, wo es ja 10.000 davon in den erdnahen Orbits gibt, dass ich dafür Regeln definiere und sage, immer wenn ich zum Beispiel eine mögliche Überschneidung mit einem Starlink-Satelliten habe, dann muss ich nichts machen, weil Starlink sagt, ich weiche aus Und so eben auch ermöglichen wir es dem Satellitenbetreiber, die Operations zu vereinfachen, dass immer weniger manuell gemacht werden muss, weil eben auch so viel analysiert werden muss.
Und wer trägt letztlich aber die Verantwortung? Also wenn zwei Satelliten aufeinander zustoßen, gibt's da Vorfahrtsregeln oder kann man sagen, der Größere ist immer in der Verantwortung oder wie wird das gehandhabt?
Ja, das ist wäre schön, wenn das so wäre wie in der Luftfahrt, wo es wirklich klare Regeln gibt, wer ausweichen muss. Da sind wir aber noch nicht im Weltraum. Und aktuell ist es so, dass wir oder vor allen Dingen die Satellitenbetreiber ganz stark auf Kooperation angewiesen sind. Mhm. Und wenn ich weiß, dass das ein aktiver Satellit ist, dass ich mich mit diesem Unternehmen in Verbindung setze und gemeinsam eine Regel finde, da unterstützen wir als Unternehmen auch. Wenn ich natürlich mit einem anderen Weltraumschrottteilchen möglicherweise zusammenstoße, dann ja, gibt der Klügere nach, sage ich mal. Und man selbst manövriert auf jeden Fall.
Und es klingt jetzt schon nach einem ganz schönen Aufwand. Wie kann man sich das vorstellen während der Lebensdauer eines Satelliten? Wie oft kommt es ungefähr vor, dass so eine Kollision entweder jetzt mit einem größeren Stück Weltraumschrott oder auch mit einem anderen Satelliten quasi von euch vorhergesagt wird, also dass man da reagieren muss? Ist das was täglich, stündlich vorkommt oder ist das eher ein selteneres Ereignis?
Ja, das kommt tatsächlich ganz davon ab, wo sich der Satellit auch im Orbit befindet und bis viele Satelliten oder auch Weltraumschrottteile in der Umgebung des Satelliten gibt. Das kann von wenigen Tagen, also wenige oder Manöver pro 4 Tage beispielsweise sein, bis mehrere Wochen. Was wir natürlich versuchen, ist, gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass unsere Kunden manövrieren müssen, weil wir so die Position des Satelliten so genau bestimmen können, dass wir diese Unsicherheit eingrenzen können. Und das ist eigentlich der Vorteil für unsere Kunden, weil je schlechter ich die Position des Satelliten abschätzen kann, desto häufiger muss ich natürlich auch manövrieren, weil ich mir unsicher bin, wo jetzt der Satellit genau herfliegt.
Ah, das heißt, der erste Schlüssel zum Erfolg ist schon mal möglichst genaue Geodaten quasi von diesen Satelliten zu haben, um möglichst genau zu wissen, wo er ist, weil man dann die Gefahren, also weil dann überhaupt schon mal weniger potenzielle Gefahren da sind.
Genau.
Verstehe. Jetzt habe ich auf eurer Homepage auch wiederum gelesen, dass ihr ja den gesamten Lebenszyklus von so einem Satelliten begleitet, von der Missionsplanung bis zum Deorbiting, also quasi bis der Satellit dann wieder aus dem System gezogen wird. Schauen wir auf die Planungsphase, also auf die Phase, bevor der Satellit überhaupt nach oben geht. Was muss man denn da schon berücksichtigen oder was, auf was muss man da achten und wie unterstützt ihr dabei?
Am Anfang muss sich der Satellitenbetreiber natürlich Gedanken darüber machen, was möchte ich überhaupt erreichen mit meiner Mission. Wenn wir jetzt über einen Erdbeobachtungssatelliten sprechen, könnte das sein, dass ich mit einer bestimmten Auflösung einen Punkt der Erde einmal am Tag überfliegen möchte. Und wenn ich diese Anforderungen definiert habe, dann muss ich daraus ableiten, in welcher Höhe muss der Satellit zum Beispiel fliegen, was für ein Teleskop muss ich mit an Bord des Satelliten haben oder auch wie viele Satelliten insgesamt brauche ich denn, um diese Eintagesüberflüge überhaupt ermöglichen zu können. Und dann schauen wir uns an, gemeinsam mit dem Kunden, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko in dieser Flughöhe, dass ich jetzt mit anderen Satelliten oder Weltraumschrottteilchen zusammenstoße und wie kann ich das reduzieren, indem ich zum Beispiel höher fliege, dafür weniger Satelliten brauche oder auch wie viel Treibstoff ich mitnehmen muss, um ein bestimmtes Risikolevel nicht zu überschreiten.
Okay, ich sehe schon, da gibt es viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Und wie lange lebt der Satellit dann da oben? Wie ist so die typische Lebensdauer? Das ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich.
Das ist leider wieder keine einfache Antwort, aber gerade in den erdnahen Umlaufbahnen spricht man so von 5 bis 7 Jahren. Bei den Geosatelliten, die dann ja weiter von der Erde entfernt operieren, da sind es dann teilweise auch 15 Jahre. Das kommt auch mal darauf an, habe ich zum Beispiel irgendwelche Einschläge an kleinen Weltraumschrottteilchen, wodurch dann Solarpaneele nicht mehr funktionieren? Gibt es vielleicht intern Probleme beim Satelliten, bei den Systemen? Oder habe ich vielleicht andere Anforderungen, dass ich einfach bessere Aufnahmen, also Erdbeobachtungsaufnahmen auch benötige, weil meine Kunden das wollen und ich dadurch die Hardware austauschen muss, also sprich den Satelliten austauschen muss, was wir jetzt auch bei Starlink sehen, dass die 2. Generation gestartet wird.
Also so ganz grob kann man sagen, irgendwas zwischen 5 und 15 Jahren, genau, ist realistisch. jetzt hat mein, ich hatte einen tollen Satelliten, der war 15 Jahre im Weltall oder ist jetzt seit 15 Jahren im Weltall, aber jetzt ist das Ende der Lebenszeit erreicht. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, um den aus dem Verkehr zu ziehen? Gibt es da irgendwelche Regeln, Gesetze, was ich jetzt tun muss oder kann jeder tun, was er will? Wie ist da so der Weg?
Ja, die bekannteste oder am einfachsten zu erklärende Regel ist gerade für Satelliten im erdnahen Umfeld die Orbit-Regel. Das bedeutet, wenn der Satellit seine Mission erreicht hat, nach 5 bis 7 Jahren, sagen wir mal, dann wird er in die Erdatmosphäre zurückgeschickt. Also sprich, es wird ein Manöver durchgeführt und der Satellit verglüht idealerweise komplett, sodass auch auf der Erde nichts mehr ankommt. Und vor wenigen Jahren war das noch so, dass man gesagt hat, innerhalb von 25 Jahren muss der Satellit am Ende der Mission bis zum Verglühen, genau, muss das 25 Jahre gedauert haben. Jetzt sind das nur noch 5 Jahre. Also man sieht, wie viel wichtiger es ist eigentlich, dass Satelliten am Ende ihrer Mission auch Platz für neue machen, weil immer mehr gestartet wird. In den höheren Ebenen, gerade bei den geostationären Satelliten, da gibt es dann sogenannte Friedhofsorbits. Das heißt, anstatt den Satelliten zurück auf die Erde zu schicken, beziehungsweise in die Atmosphäre rein, wird er nach außen manövriert und bleibt dann dort bestehen.
Und ist das was auch tatsächlich so stattfindet? Also macht das jeder Satellitenbetreiber, dass die Satelliten quasi in die Atmosphäre, also oder Richtung Atmosphäre gelenkt werden und da dann verglühen? Weil wenn dem so wäre, dürfte ja eigentlich kein Satellit da sein, der nicht mehr aktiv ist, oder?
Genau, idealerweise funktioniert das auch so und das wird auch durchgeführt, solange es keine technischen Probleme gibt. Auch weil das natürlich mit möglicherweise Strafen oder auch dem Bewerben auf neue Frequenzen oder neue Startkapazitäten darauf Einfluss hat. Das heißt, wenn ich jetzt in den USA meinen Satelliten starte, dann gibt es diese 5 Jahre die Orbit-Regel. Und wenn dann aber Behörden sehen, oh, ich führe das nicht durch, dann können die mir verwehren, eben aus den USA beispielsweise erneut zu starten. Und das möchte man natürlich vermeiden.
Okay, das heißt, das ist so ein bisschen ein Druckmittel sozusagen, um die Betreiber auch dazu zu bringen, das die Orbit-Day tatsächlich durchzuführen. Jetzt, weil du es gerade angesprochen hast und ich das Thema auch noch spannend finde, du hast gesagt, man bewirbt sich auf einen Startplatz. So ungefähr in der Art.
Genau, vielleicht eher auf eine Frequenz.
Oder auf eine Frequenz.
Genau.
Mhm. Kannst du das noch einmal kurz erklären, bei wem bewerbe ich mich da und nach welchen Kriterien werde ich dann zugelassen oder nicht?
Na, es gibt die ITU, International Telecommunication Union. Und ich brauche natürlich, um mit meinem Satelliten kommunizieren zu können, verschiedene Frequenzen. Also so eine Art Telefonleitung, sehr vereinfacht gesagt. Und die ITU vergibt eben diese Frequenzen. Und diese Vergabe ist dann eben auch mit verschiedenen Bedingungen verknüpft. Das heißt, gerade wenn ich eine große Konstellation aufbauen möchte, dann bekomme ich erstmal diese Frequenz und weiß, okay, ich möchte jetzt hier auf beispielsweise 800 Kilometern Höhe eine Konstellation aufbauen. Aber das muss auch in einer bestimmten Zeit passieren, weil mir sonst diese Lizenz wieder entzogen wird. Das heißt, nach x Jahren muss ich 10-20% meiner Satelliten im Weltraum haben. Ansonsten wird diese Frequenz wieder an andere Betreiber vergeben, weil natürlich sonst auch Raum entfällt.
Klar. Wir kommen langsam schon zum Ende, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Es ist ja so, dass in den nächsten Jahren immer mehr Satellitenkonstellationen im All sein werden. Ich glaube, das können wir so als Fakt in den Raum stellen. Das heißt, es werden auch immer mehr und mehr Satelliten betrieben. Wird es da nicht auch immer schwieriger, das Ganze so durchzuführen, wie du es beschrieben hast, also Satelliten zu tracken? Es wird immer mehr potenzielle Kollisionen geben. Wie ist da der Blick in die Zukunft?
Ja, das Wichtige ist eigentlich, dass wir einmal aus technologischer Sicht immer besser auch diese kleinen Weltraumschrottteilchen identifizieren können und gleichzeitig auch die Position der aktiven Satelliten immer genauer berechnen können oder bestimmen können, weil ich dadurch natürlich auch den begrenzten Platz viel effizienter nutzen kann. Das heißt, wo ich vorher Sicherheitsabstände brauchte, die doppelt so groß sind, kann ich jetzt doppelt so viele Satelliten auf der gleichen Fläche oder im gleichen Orbit manövrieren. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich darauf angewiesen, dass es auch einheitliche internationale Regeln gibt, woran sich eben alle Teilnehmer, sowohl zivil, kommerziell als auch militärisch halten sollten oder müssen, damit eben für alle klar ist, wie kann man gemeinsam kooperativ im Weltraum die Mission operieren.
Okay, das heißt, noch bessere Technik, noch genauere Vorhersagen und einheitliche, verbindliche Regeln.
Genau, das würden wir uns wünschen und da arbeiten wir auch jetzt schon dran.
Super, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Tillmann, und noch viel Spaß auf dem Munich Space Summit.
Dankeschön, Simone.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare.
Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.